habt ihr euch schon mal gefragt, was eigentlich passiert, wenn ihr eine E-Mail sendet, einen Film streamt, eine Google-Suche startet oder diese General Purpose AIs wie Gemini und ChatGPT nutzt? Wir bewegen uns ja quasi täglich in der digitalen Welt, die so sauber und aufgeräumt scheint, aber sie hat natürlich einen gewaltigen ökologischen Fußabdruck. Die Cloud verbraucht eine sicher immense Menge an Energie und Ressourcen. Schätzungen zufolge ist der CO2-Ausstoß der IT-Branche bereits jetzt vergleichbar oder übertrifft bereits den des weltweiten Flugverkehrs. Herzlich willkommen zum IT-Ping-Pong zum Thema Nachhaltigkeit in der IT. Mein Name ist Alexander Weichselberger, kurz Weixi, und gemeinsam mit Alexander Vukovic, meinem Partner bei Sigvis, reden wir heute darüber, wie wir Digitalisierung nachhaltig gestalten können. Wir werden über Green Software, der Kreislaufwirtschaft für Hardware, energieeffiziente Rechenzentren und die Rolle von AI sprechen. Wir rekorden am 4.8. und ich bin heute remote aus meinem Homeoffice dabei. Lieber Boko, wo erwische ich dich denn gerade und wie geht es dir heute?
Grüß euch da draußen. Du erwischt mich gerade im Homeoffice, also genauso wie du, bin ich heute energieeffizient nicht ins Büro gefahren. Und ich freue mich schon auf das spannende Thema. Mir geht es zwiegespalten damit, weil, wie ich mich jetzt ein bisschen damit beschäftigt habe, ich schon draufgekommen bin, dass ich da doch auch noch einiges tun könnte, was ich im Moment vielleicht noch nicht so mache.
Ist bei mir ähnlich. Hast du dich mit dem Thema schon früher mal auseinandergesetzt oder ist eigentlich heute diese Podcast-Aufnahme so der richtige Startpunkt für dich, in dieses Thema einzutauchen?
Ja, also ich habe mich insbesondere mit der Nachhaltigkeit von Large Language Modellen beschäftigt, also eher im Bereich der AI, aber so diese generelle Sicht auf die Dinge, also der Überbegriff des Green Software Engineering zum Beispiel, der hat schon einige auch noch mal spannende Aspekte dazu mit in meine Überlegungen gebracht.
Das ist ein guter Punkt, dass du dieses Green so explizit nennst. Ich habe irgendwann mal auch aus so einem Podcast heraus aber vollkommen falsch verstanden, dass Greenwashing gar nicht so toll ist, ja, und habe dann irgendwie für mich so die Idee formuliert, also Greenwashing, wir wollen uns alle verbessern, also machen wir Greenwashing. Und das ist aber eigentlich, wenn man es genau nimmt, ja eigentlich ein Kontra-Pattern zu dieser ganzen Green-Bewegung. Und ich habe ehrlich gesagt, ich habe lange gebraucht, bis das dann irgendwann einmal zu mir gesagt hast, du Weixi, weißt du schon, dass das eigentlich ganz was anderes heißt. Keine Ahnung, wo ich das aufgeschnappt habe. Bei mir ist das auf jeden Fall komplett in die falsche Richtung gegangen. Gut, aber um in dieses Thema mal einzusteigen, also ich beschäftige mich irgendwie schon länger damit. Also in meinen Anfängen der IT hat es damals auch schon die Energiebedarfsdiskussionen gegeben für Server und Mainframes. Also ich habe damals konkret beim Universalversand so eine Dimensionierung von USV-Batteriebänken und Dieselgeneratoren machen dürfen. Und wir hatten damals auch im Rechenzentrum schon große Themen in Richtung Wärmeableitung. Das waren so die Themen. So, wenn ich es jetzt genau gegenüberstelle, das war vor 30 Jahren, dann ist es aber heute aber eigentlich immer noch irgendwie vergleichbar. Ja? Und das hat sich nicht viel geändert. Wir haben nach wie vor diese Rechenzentren und jetzt auch dieses Cloud Computing, die ja das Rückgrat von dieser ganzen Umstellung und Digitalisierung sind. Das sind aber wirklich enorme Energieverbraucher. Ich habe da ein bisschen recherchiert und bin dann draufgekommen, dass es eben diese Gegenüberstellung gibt, diese sogenannten Power Usage Activeness, wo man sagt, ich stelle diese Rechenleistung dem Gesamtenergiebedarf eines Rechenzentrums gegenüber. Zu dem Gesamtenergiebedarf kommt dann neben diesen Themen, die für CPU-Processing und so weiter notwendig sind, dann zum Beispiel Energiethemen für Kühlung und Co. dann einfach noch dazu. Ganz interessant, da habe ich aber einen Artikel gefunden, den habe ich brennend gefunden, dass die Standortwahl für Rechenzentren heute auch schon ein ganz wesentliches Thema ist. Also da geht es um die Nähe zur erneuerbaren Energie. Und da gibt es ein Beispiel in Skandinavien, das also besonders positiv gesehen wird. Also du hast Wasserkraft, du hast Windkraft, du hast Biomasse, Geothermik. Und auch die Kühlung, die einfach gut möglich ist durch das viele Wasser dort, aber auch Aspekte wie politische Stabilität. Also das hat für die Standardwahl dort einfach schon sehr positive Punkte gebracht. Und das ist irgendwie, ja, würde ich sagen, Skandinavien ist cool. Und da freut es mich zum Beispiel auch, dass ja Microsoft auch in Österreich ein Rechenzentrum lanciert hat. Und ich denke, dass wir da ähnliche Vorteile wie Skandinavien oder mit ähnlichen Vorteilen wie Skandinavien da ganz gut punkten können. Aber Vuko, so in deiner Praxis, wie erlebst du da die Diskussionen hinsichtlich Energiebedarf? Ich kann mir auch vorstellen, du bist ja in der Softwareentwicklung einfach auch profund. Gibt es bei dir so Themen wie Green Software Engineering? Kommt das bei dir aufs Tapet in deinen Projekten?
Spannende Frage. Also ich habe unlängst auch gelesen, weil du, um noch kurz auf das zurückzukommen, was du vorher gesagt hast, dass China jetzt auch versucht, seine ganzen Rechenzentren im Meer zu bauen, um die Kühlleistung des Meeres so quasi direkt zu nutzen. Finde ich auch einen spannenden Ansatz, weil so generell die feuchte Umgebung, weiß nicht, ob das so ideal ist, aber die werden das technisch sicher führend lösen, schätze ich mal. Das Green Software Engineering ist aus meiner Sicht ein spannender Ansatz, weil ich glaube, allein in der Softwareentwicklung kann man schon sehr, sehr viel Energie so quasi zukünftig verbrauchen oder einsparen. Also die Art und Weise, wie Software entwickelt, also muss man eigentlich teilen, den Prozess der Softwareentwicklung selbst kann man natürlich energieeffizient gestalten, aber die Software, die man dabei schreibt, sollte natürlich auch entsprechend energieeffizient sein. Und das schon bei der Entwicklung selbst zu berücksichtigen oder vielleicht schon beim Requirement Engineering zu berücksichtigen und in die Anforderungen mit reinzubringen, die Effizienz der Berechnung zum Beispiel im Hinterkopf zu behalten, das ist schon ein ganz, ganz wichtiger und spannender Ansatz. Man kann natürlich Dinge kompliziert berechnen und rechenintensiv berechnen und das genau das Gleiche vielleicht auch deutlich mit deutlicher weniger Energie und Berechnungsaufwand erreichen. Wobei ja, wie du richtigerweise gesagt hast, die Rechenleistung wahrscheinlich heute gar nicht der große Energieverbraucher ist, sondern die Kühlung, die notwendig ist, um die Rechenleistung irgendwie zu gewährleisten. Und da finde ich persönlich die Entwicklung sehr, sehr spannend und da kann finde ich es fragwürdig, so quasi da auch zu behaupten, dass, also was beim Auto sehr häufig behauptet wird und dort auch falsch ist, man soll möglichst lange das gebrauchte alte Auto fahren, weil es ist am nachhaltigsten, nicht auf ein neues zu wechseln, weil die Produktion des neuen Autos ja so viel zusätzlichen CO2-Ausstoß bedeutet, dass es viel CO2-günstiger wäre, quasi das alte Auto weiterzufahren. Das würde ich zum Beispiel, also beim Auto nicht unterschreiben, aber natürlich auch nicht bei der IT, weil die alten Mainframes weiter zu betreiben, ist einfach viel ineffizienter als heutige Systeme, die allein von der Integration her, was für eine Rechenleistung mit wie wenig Watt quasi möglich ist, einfach auf ganz einem anderen Level agieren. Das heißt, einen neuen Rechner zu nehmen, mit dem das Gleiche zu schaffen in einer Mini-Box, wie das ganze Mainframe als Ganzes, ist heute möglich und trotzdem hat man noch ganz viele Mainframes herumstehen in unterschiedlichen Unternehmen.
Ja, das erinnert mich ein bisschen an die Diskussion mit der Einführung von LED-Lampen und Ähnlichem. Man muss sagen, na, das ist die schöne Glühbirne und jetzt nimmt uns die EU da die Glühbirne weg. Ich muss sagen, Gott sei Dank ist es so, weil wenn man sich dann anschaut in modernen Häusern, die halt wirklich voll auf diese neue Beleuchtungsmethoden umgestiegen sind, also das ist ja einfach von der Energieverwendung hier einfach wirklich viel, viel effizienter. Ja. Und ich halte es ehrlich gesagt auch für eine bisschen mühsame Diskussion, wenn dann einer kommt und sagt, ja, man müsse jetzt ein altes Auto noch ganz lang weiterfahren, weil jedes neue wäre ja dann einfach ein Zusatz durch die Produktion. Ja, aber man muss sich natürlich die laufenden Themen anschauen. Hauptproblem ist natürlich, dass dann ein altes Auto ja nicht verschrottet wird, sondern weiterverkauft wird und dann halt weiterläuft, halt irgendwo anders. Aber vielleicht löst ihr ein noch älteres Auto ab und damit wäre dann auch etwas ein bisschen gewonnen und sicherlich besser. Vuko, eine Frage in Richtung Softwareauswahl selbst, also was die Programmiersprache betrifft, ist da irgendwas bei dir mal auf den Punkt gekommen, dass man sagt, okay, es gibt Programmiersprachen, die grundsätzlich energieärmer sind? Also gibt es da vielleicht Systeme, wo man sagt, in die Richtung zu gehen, macht Sinn?
Eine Programmiersprache per se, das ist jetzt meine persönliche Meinung, vielleicht gibt es vielleicht auch andere Informationen in der großen Welt der AI oder im Internet da draußen. Aber die Programmiersprache per se hat, glaube ich, vergleichsweise relativ wenig Einfluss auf den Energieverbrauch. Es ist eher mehr das, was ich mit der Programmiersprache tue. Das ist eigentlich vergleichbar, wenn wir jetzt die Analogie, wenn wir beim Auto bleiben. Ich habe da einen Motor drinnen und der fährt, aber ich kann da ganz viel Gas geben und ich kann auch total verbrauchsschonend fahren. Mhm. Und der Motor kann sich so und so verhalten und irgendwie ist die Programmiersprache der Motor irgendwie für die Applikation. Und ich kann mir natürlich anschauen, wie effizient übersetzt die Programmiersprache so quasi die Befehle jetzt in maschinenlesbaren Code. Und da kann man vielleicht dann optimieren, wobei der Sprachschatz der Programmiersprache so quasi dann nur isoliert betrachtet werden kann. Also eine Multiplikation zum Beispiel wird die direkt in einen Befehl in Assembler übersetzt, der dann direkt in einem Taktzyklus am Prozessor erledigt werden kann, oder wird das irgendwie anders gemacht? Und ich brauche dann 5 Taktzyklen, auf der Ebene könnte ich dort natürlich optimieren. Aber ob ich dann letztlich in meiner Applikation, weil ich den Algorithmus schlecht gewählt habe, 500.000 Multiplikationen mache oder 500 Multiplikationen mache, dafür kann die Programmiersprache nichts. Das liegt doch sehr stark beim Programmierer. Und wie der arbeitet, und das für mich ist da auch immer diese immer noch sehr beeindruckende Analogie bei der AI, dass 10 oder 15 oder 20% hat er gesagt, dass Sam Altman der Rechenleistung geht für Freundlichkeit drauf. Also nur weil die Leute freundlich zur AI sind und die AI auch freundlich zurückschreibt, braucht das Ding einfach Unmengen von Energie. Und ich muss zur AI nicht freundlich sein, weil der ist es vollkommen egal, ob ich freundlich bin oder nicht. Das ist zum Beispiel so in dem Fall reduziert es die Kosten des Cloud-Anbieters. Aber wenn man, so wie wir, ja versucht, so quasi AI möglichst lokal einzusetzen und auf einem lokalen, energieeffizienten Rechner zu fahren, dann ist das zum Beispiel schon natürlich ein Faktor, ja, weil wenn ich einfach nicht freundlich zu der AI bin, dann kriege ich schneller meine Antwort und habe dabei auch weniger Energieverbrauch.
Es ist lustig, dass du das ansprichst, weil das habe ich in meiner Vorbereitung auch eigentlich auf meinen Zettel geschrieben, dass wir kurz über dieses Danke bei der AI diskutieren. Also an die Diskussion vor ein paar Monaten kann ich mich auch noch erinnern. Und ich habe vorher immer Danke auch gesagt, wenn das Ding geantwortet hat. Ich habe das mittlerweile jetzt weggenommen. So gesehen spare ich hier auch schon ein bisschen. Aber ja, bleiben wir aber vielleicht kurz mehr oder gehen wir da mehr in das Thema AI, weil du hast das jetzt auch gerade kurz angesprochen, dass wir uns ja mit unserer Local AI, also mit diesem Angebot von Ratzfatz AI, etwas anbieten, das eigentlich vergleichsweise sehr, sehr wenig Hardware und damit auch mit sehr, sehr wenig Energie auskommt. Ist das aus deiner Wahrnehmung schon ein Entscheidungskriterium für unsere Kunden, auf so eine Local AI zu gehen? Denken die darüber nach, wie energieeffizient das ist oder was das energietechnisch kostet, oder ist das eher noch ein Side-Thema? Wie würdest du das einschätzen?
Na, ich glaube, dass das sogar die lokale Infrastruktur mittlerweile schon auch für viele Unternehmen ein großes Thema ist. Es gibt einige Unternehmen, die setzen einfach nur mehr auf Laptops als Hauptrechnerinfrastruktur, was jetzt die Clients betrifft, und die sind natürlich vergleichsweise deutlich energieeffizienter als große Stand-PCs mit irgendwelchen großen Grafikkarten. Und auch bei der AI ist natürlich das Damoklesschwert der extrem leistungsfähigen Grafikkarte ein Riesenthema, und wir haben da, glaube ich, eine sehr spannende Lösung in unterschiedliche Richtungen, Windows, Mac etc. gefunden, mit der man sehr effizient und mit sehr energieeffizienter lokaler Hardware dann trotzdem AI betreiben kann und das auch so performant, dass das auch Sinn macht. Also man muss nicht die 800 Watt Grafikkarte in seinen PC schrauben, die dann, wenn sie wirklich das Modell durchrechnet, auch wirklich die 800 Watt braucht, sondern man kommt damit deutlich weniger aus. Ja. Okay. Und verbraucht natürlich nur diese hohe Energie, wenn ich auch wirklich die lokale AI damit beschäftige. Weil das halt was Rechenintensives ist, habe ich dann auch mehr Energieverbrauch. Aber ich kann das dafür viel zielgerichteter machen, wenn ich ein zielgerichtetes Modell verwende für den Aufgabenzweck, den ich haben will. Dann spare ich mir das Ganze drumherum, dass bei Gemini und ChatGPT und wie sie alle heißen, einfach immer mitläuft, weil das einfach ein riesiges Modell ist, das ich da orchestriere und das jedes Mal werden alle Vektoren des gesamten Modells quasi für jedes Token durchlaufen. Das heißt, die Rechenleistung, die dahinter stehen muss, ist einfach exorbitant viel höher, als wenn ich ein kleines zielgerichtetes Modell lokal auf meinen 70 Watt da so quasi berechnen lasse. Mhm. Das ist aus meiner Sicht sicher ein wichtiger Future-Trend auch in Richtung nicht mehr Large Language Models, sondern Small Language Models, die auch lokal lauffähig sind.
Ja, also ich glaube, dass auf jeden Fall auch dieser Trend Richtung Tiny AI ein Thema ist, wo man sagt, man geht auf das Reduzierte und nimmt nicht alles. Und das eine, das alles kann, weil ich will ja gar nicht, dass es alles kann, macht ja keinen Sinn, jetzt irgendein großes allgemeines AI zu verwenden, wenn ich sage, ich habe eine spezialisierte Aufgabe, wo es vielleicht um Bilderkennung geht, was ja vergleichsweise einfache Modelle sind. Mhm. Was mir in meiner Vorbereitung aufgefallen ist, dass sehr herzlich darüber diskutiert wird, was jetzt zum Beispiel diese Energiebilanz von AIs selbst betrifft. Und da würde mich deine Einschätzung interessieren. Die sagen, auf der einen Seite gibt es halt einen enormen Energiebedarf für das Trainieren und das Herstellen großer KI-Modelle. Auf der anderen Seite den prognostizierten Effekt, dass wir halt durch das Potenzial einer AI ökologische Probleme gut lösen könnten, weil das halt einfach auch viele Ideen bringt und vielleicht zur Steuerung und zur Optimierung von das eine oder andere ganz interessant sein kann. Aber wie schätzt du das ein? Also hat die AI als Stand der Dinge von heute das Potenzial, mehr ökologische Probleme zu lösen, als sie selbst verursacht durch diesen Energiebedarf? Wie würdest du da die Bilanz aktuell einschätzen?
Also die Bilanz ist sicher negativ in dem Sinn, weil sehr viele ökologische Probleme hat die KI jetzt noch nicht gelöst. Natürlich gibt es das Potenzial, dass man mit Hilfe von AI oder von AI irgendwie das lösen könnte. Aber das ist eine Wette in die Zukunft, die einfach sehr viel Energie kostet. Und wenn die Amerikaner darüber philosophieren, also insbesondere der Elon Musk, der Gigawatt Energiezentren für KI zu bauen, und zwar ausschließlich, dann ist halt die große Frage, mit was werden diese unendlich großen Energiemengen erzeugt, wo kommt die Energie her? Und ja, das wird noch sehr viel Investment an Energie benötigen, bis wir die Energie dann gratis bekommen, weil die AI draufgekommen ist, wie man irgendwoher so quasi unendlich viel Energie bekommen.
Ja. Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass die AI in der Lage ist, Energie zu generieren. Das ist, da gibt es trotzdem die Physik, die einfach dahinter steht und du musst halt einfach Umwandlungen machen von Energie. Aber ich glaube, dass es halt einfach bei Optimierungen von Stromnetzen oder auch bei Lieferketten und so weiter doch einige Punkte gibt, wo so eine AI vortrefflich helfen kann und damit auch Vorteile generiert. Das glaube ich tatsächlich. Aber es ist, wie du sagst, es hängt davon ab, womit wird diese AI beschäftigt, wenn sie damit beschäftigt wird, dass irgendwer halt die 95-millionste Bildaufnahme von irgendeinem Baum reinschickt, um zu wissen, was das jetzt eigentlich für einer ist. Was gut geht, keine Frage, dann ist das vielleicht auch nicht gerade das Effizienteste. Da gibt es andere Applikationen, die das einfach deutlich mit geringeren Footprint schaffen. Ja. Mhm. Gehen wir vielleicht ein bisschen weg von diesem AI-Thema. Ich glaube, dass da großes Potenzial drinnen ist, in beide Richtungen, Einsparung von Energie, aber auch Lösung von Energiefragen. Ob neutral sehe ich, wie du, nicht so schnell kommen, das muss sich erst so richtig ergeben. Aber ich würde jetzt gerne ein bisschen über diesen Hardware-Lebenszyklus und diese Kreislaufwirtschaft sprechen, die ich ja in der Intro kurz angesprochen habe. Worum geht's? Also wir wissen ja aus verschiedensten Quellen, wie ressourcenintensiv die Herstellung von IT-Sachen zum Beispiel sind, seltene Erden, wir brauchen Wasser, viel Energie für die Herstellung. Dann gibt es auch Diskussionen zur Nutzungsdauer bis hin zur Entsorgung, also Elektroschrott und Co. Da gibt es Refurbishing-Themen, wo man sagt, okay, ich kann einfach etwas Altes wieder so weit aufpimpen, dass man es gut weiterverwenden kann. Dann die EU hat ja auch das Recht auf Reparatur eingeführt. Das ist ja auch etwas, wo du sagen kannst, ich habe ein Recht darauf, dass eine Waschmaschine auch reparierbar ist, wo man auch auf modulare Designe hingeht von unterschiedlichsten Themen. Muss ja nicht immer ein iPhone sein, kann ja ein Fairphone oder sowas genauso sein. Also wo man halt schon bewusster mit diesem ganzen Thema umgeht. Wie erlebst du, lieber Vuko, eigentlich diese Kreislaufwirtschaft? Hast du schon mal was Gebrauchtes gekauft oder wie ist das bei dir?
Ja, also unterschiedlichste Dinge gebraucht, gekauft, aber IT-Hardware noch nicht. Also in dem Bereich, wenn man jetzt sagt, okay, Server-Hardware, da hatten wir mal ein großes Data-Center, so quasi, das ausgemustert wurde, übernommen. Mhm. Haben es aber dann auch wiederum aufgrund der Betriebskosten und der hohen Strommengen, die das Ding gebraucht hat, dann nicht in Betrieb genommen. Also da ist schwierig, das dann auch, so wie ich vorher gesagt habe, das macht keinen Sinn, das alte Auto zu betreiben in dem Fall, weil es einfach in so kurzer Zeit so viel bessere Dinge gibt, die viel weniger laufende Kosten verursachen. Also Handy ist bei mir jetzt auch zum Beispiel eigentlich ganz selten ein gebrauchtes, weil ich das selbst sehr intensiv brauche und da habe ich sicher Potenzial.
Ja, das ist bei mir ähnlich. Also ich habe seit vielen, vielen Jahren dieses Willhaben als Konzept bei mir am Start, wo ich sage, ich kaufe mal was Gebrauchtes oder ich verkaufe mal das Zeug, das bei mir eigentlich nur unnütz den Keller anfüllt oder im Büro herumsteht. Also da kann ich sicher selbst auch noch einiges tun. Also ja, auch wenn wir beide das wohl thematisieren, sind wir da vielleicht jetzt nicht unbedingt die führenden Experten, weil uns einfach die Praxis auch fehlt. Aber mich hat dieser Podcast oder die Vorbereitung dafür schon ein bisschen sensibilisiert. Es gibt doch viele Dinge, die man machen kann, ohne eigentlich einen Qualitätsverlust zu haben, wie zum Beispiel Streaming-Qualität runterzudrehen. Das ist am Handy oft vollkommen wurscht. Ich brauche sowieso schon Brille, und wenn ich jetzt ohne Brille auf mein Handy schaue, dann ist ehrlich gesagt die Streaming-Qualität auch schon sekundär, weil dann geht es eh mehr ums Akustische, um das vielleicht überspitzt zu formulieren. Aber vielleicht auch dieses Digital Detox. Wir haben vor einem Jahr mal über das Thema in der Firma auch intensiver gesprochen. Ich halte das ehrlich gesagt auch für einen guten und wertvollen Umweltbeitrag, einfach die Dinge nicht zu tun. Ja, also ich glaube schon, dass da die eine oder andere Optimierung noch möglich ist. Ich nehme das einfach mal mit als Thema aus dieser Zusammenstellung. Gibt es bei dir noch Punkte, wo du optimierst?
Ja, das was aus meiner Sicht ein erster Schritt in die richtige Richtung ist, ist das Reparieren von den Dingen, die typischerweise immer wieder kaputt gehen, nämlich die Batterie vom Laptop zum Beispiel oder vom Handy. Mhm. Oder das Austauschen des Screen Protectors am Handy, wenn er zerkratzt ist, weil der Screen Protector kaputt ist, gleich ein neues Handy kaufen. Also das sind so Dinge, die ich auf jeden Fall versuchen werde zu machen. Und in dem Sinne dann auch diesen vielleicht einfacheren Schritt, das neueste, coolste und geilste Modell zu nehmen, doch noch ein bisschen nach hinten schieb. Ja. Auch wenn es schwer fällt.
Ja, wir sind die Early Adapters, das ist gar keine Frage. Ja. Nein, nehme ich gerne mit. Gut, dann sind wir, glaube ich, inhaltlich schon am Ende angelangt. Oder Vuko, gibt es noch ein Thema, über das du gerne im Zusammenhang noch plaudern möchtest?
Na, ich nehme mir was vor. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Und es gibt da noch einiges zu tun.
Ja. Na, nehme ich auch gemäht. Lieber Vuko, dann danke für den netten Austausch und dir noch alles Gute.
Danke.
Ja, wenn das Thema Nachhaltigkeit in der IT mit Schwerpunkt Entwicklung, wer sich mit dem beschäftigen möchte, den kann ich dem Webcast von unserem Clemens Losche sehr empfehlen. Er hat mit dem Titel Nachhaltigkeit in der Softwareentwicklung, Wurscht oder Wahnsinn, eine Sammlung zusammengestellt von Best Practice Patterns zu diesem Thema. Und in der aktuellen Ausgabe der Sequis Quality News ist auch die Nachhaltigkeit in der IT mit vielen Artikeln unserer Expertinnen und Experten enthalten, kann ich sicherlich auch zur weiteren Vertiefung des Themas sehr empfehlen. Ja, und für alle, die unseren Podcast hören, wie ihr wisst, des Podcasters Lohn sind Feedbacks und die gerne in 5-Sterne-Bewertungen. Und wenn ihr Themenwünsche an uns habt, dann bitte gerne um die Kontaktaufnahme. Details und weitere Hinweise zu dem heute besprochenen findet ihr in den Shownotes. Noch eine kleine Aussicht für unseren nächsten Tag. Also wir beschäftigen uns beim nächsten Mal mit Local AI. Wie vorher schon kurz angesprochen, hat Ratzfatz.io eine Local AI entsprechend etabliert. Ratzfatz.io ist unsere Firmenschwester und wir wollen über diese coole Lösung, die wir da platzieren, das nächste Mal sprechen. Ja, also bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Sommer. Macht es gut. Alles Liebe, euer Waldsee.
Der IT-Ping-Pong ist eine Produktion der Sequis Group GmbH. In der heutigen Folge waren ihre Experten Alexander Vukovic und Alexander Weichselberger.